Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung. Thema heute: Facilitation mit Dr. Stefan Groß aus Fulda.
Also das eine ist auf jeden Fall mal diese handwerkliche Seite, von der wir schon gesprochen haben. Die Methoden, die muss ich parat haben und die haben eine dienende Funktion. Das andere, was dazu kommt, und das ist auch schon angedeutet worden, ist ein Verständnis für Gruppendynamik, für soziale Prozesse. Genau, weil ich habe weder einen Erziehungs- noch einen Therapieauftrag. Das ist sozusagen nicht mein Mandat, sondern es geht darum, diese Menschen zusammen dazu zu bringen, zu einem Ergebnis zu kommen, auf das sie nicht gekommen wären, wenn sie ohne mich gearbeitet hätten.
Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, dass du extra den Weg von Fulda hierhin gefunden hast, damit wir hier doch analog gegenüber sitzend miteinander reden können. Es wäre anders heutzutage locker möglich, aber ich finde, es ist immer noch was anderes. Wir haben gerade zur Begrüßung ein bisschen Smalltalk, muss ja sein, und du bist ja begeisterter deutscher Bahnfahrer. Wir wollen das Thema jetzt nicht vertiefen. Du hast es geschafft, hier hinzukommen. Das ist ja schon was. Ja, Stefan, es ist ja immer verschiedene Varianten, die ich machen kann. Natürlich recherchiere ich über dich oder über die, die hier sind. Manche frage ich einfach, ob sie was selbst erzählen sollen. Und ich sage einfach mal, du bist für mich jemand, der sich sehr definiert über deine Profession. Du bist für mich jemand, und so kann man es auch nachlesen, so wie ich es wahrgenommen habe, der weniger über sich spricht, sondern gerne über das, was er tut und ob das wirksam ist und wie er dazu gekommen ist und warum er es für richtig und gut hält. Wenn ich jetzt mal so einsteige mit so einer Zuschreibung, sag doch mal was dazu, dann wäre das dein Einstieg.
Dann würde ich sagen, das trifft schon auch ganz gut das, was Moderation für mich ausmacht. Und das hat im Grunde erstmal mit der Praxis begonnen und mit Jugendarbeit im Sportverein, bei den Pfadfindern, da wo man so lernt, die ersten Schritte zu laufen, in Gruppen gemeinsam Entscheidungen treffen, lange Abendveranstaltungen bis hin zu Entscheidungsprozessen. Das waren so die ersten Gehversuche, die ich da miterlebt habe. Und dann gab es einen Berufsberater in Stuttgart, der mich bei der Ausbildungsmesse gefragt hat, was möchtest du werden? Dann habe ich gesagt, ach, irgendwas mit Menschen und irgendwas mit Büchern. Und dann hat der mir gesagt, dann studier doch Pädagogik. Und so kam es, dass ich Pädagogik studiert habe in Würzburg, auch mit den Möglichkeiten, dort Nebenfächer Philosophie, Soziologie, Psychologie zu studieren. Das heißt, so das Panoptikum von den Humanwissenschaften aufgespannt. Und das hat so die theoretischen Einblicke in die Welt der Erwachsenenbildung gegeben, und gleichzeitig ist die Praxis immer weitergelaufen. Also sowohl ganz praktisch mit Vereinsarbeit als auch eben dann im Studium als Tutor von Studenten für Studenten, erste Workshops, klassisch auch solche Methodenseminare, wo dann immer die Methoden auch der Inhalt waren, also wo man gemacht hat und reflektiert hat, wie das wirkt, ankommt, wie das für die Gruppe ist. Und was mich dabei immer umgetrieben hat irgendwann, war die Frage, geht das auch mit echten Inhalten?
Also, was meinst du mit echten Inhalten?
Naja, funktioniert Moderation auch außerhalb eines Methodenseminars? Also nicht Moderationsseminare zum Thema, wie man Moderation lernt, sondern zum Beispiel mit Adornos kritische Theorie. Funktioniert das auch, um sich schwierige Texte aufzuschlüsseln? Gelingt das auch, um Gruppenarbeiten zu Ästhetik zu machen? Und als das so Ökonomie und Bildung im kontroversen Diskurs miteinander. Und das waren so die Punkte, wo ich gemerkt habe, die Welten lassen sich verbinden. Also die Methode ist tatsächlich nicht nur ein Selbstzweck, nicht nur Handwerk, sondern damit lassen sich tatsächlich auch auf andere Art, wie man sonst gewohnt ist an der Uni, solche Themen bearbeiten.
Ja, danke. Das war jetzt ja schon eine ganze Menge gleich zu deinem Anspruch, zu deiner Profession. Ich möchte mich aber auch insofern sehr stark anschließen, diese Kombination von unterschiedlichen Feldern, Sichtweisen, Wissenschaften, das ist ja auch das, was mich bei mir jetzt an meiner Benennung des Organisationsberaters so fasziniert. Was den Vorteil hat, dass man kombinieren kann, dass man eine Ganzheitlichkeit reinbringt Und dann, wenn man das als, so wie ich mich ja ernennen würde, wie nicht als Wissenschaftler, sondern als versierter Praktiker in das Feld zu begeben und, wie du sagst, an echten Inhalten zu arbeiten, gleichzeitig aber auch etwas in sich birgt, dass man nicht immer der Dickbrettbohrer sein kann, also sich nicht immer so spezialisieren kann, ich mache nur das und ich bin der Facilitator oder wie wir in Deutschland sagen, der Moderator, der eben alle Tools und alle Settings und alle Formate und ich wüsste dann 120 Warming-Ups, sondern dass man das in einer ganzheitlicheren Sicht angeht und dann, und das wäre jetzt wieder meine Frage an dich, man ist nicht jemand, der so einen Methodenschaffel macht, sondern der sehr stark innerlich mental in diesem Prozess ist und dann sehr stark aus dem Spüren, aus dem Wahrnehmen, aus der Erfahrung, basierend auf einer Visiertheit, auch methodisch, dann aber die Entscheidung trifft, wie man vorgeht. Würdest du dich in so einer Beschreibung wiederfinden?
Mit Ganzheitlichkeit habe ich schon meine ersten Probleme. Das wäre, glaube ich, weder mein Anspruch noch mein Selbstverständnis. Aber Multiperspektivität wäre es. Und also ein Kerngedanke für mich ist, gerade auch der Nutzen von Moderation ist, dass man eben unterschiedliche Perspektiven in einen Raum holen kann, dort auch zu Wort kommen lassen kann und schauen, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Also das ist erstmal was, wo ich auch sagen würde, ohne Moderator würden solche Gespräche sehr schnell anders verlaufen, als wenn einer dabei ist, der da darauf achtet, dass alle ausreden können, zu Wort kommen, der auch manchmal Dissens nochmal zuspitzt, der aber auch auf Konsens hinarbeitet, was das gemeinsame Verständnis ist und der das Ganze methodisch begleitet.
Aber dann lass es uns nochmal definieren, also Moderationskompetenz. Wie würdest du das beschreiben? Welche Elemente gehören dazu? Was ist das?
Also das eine ist auf jeden Fall mal diese handwerkliche Seite, von der wir schon gesprochen haben. Die Methoden, die muss ich parat haben. Klassischerweise das Schreiben an der Flipchart, das Arbeiten mit Karten, das Steuern von Gesprächen, wie man gute Fragen formuliert, das wäre alles so dieser Methodenkompetenzbereich. Und die haben eine dienende Funktion. Das heißt, die stehen immer im Hintergrund und die unterstützen mich auch in meiner Arbeit. Das ist mein, wie du vorher gesagt hast, mein Werkzeugkasten. Das andere, was dazu kommt, und das ist auch schon angedeutet worden, ist ein Verständnis für Gruppendynamik, für soziale Prozesse. Und das ist auch etwas, wo sich häufig so die Frage stellt, was von dem, was ich hier gerade erlebe, mache ich zum Thema und was nehme ich in Anführungszeichen nur wahr und bearbeite es erstmal nicht. Wo öffne ich zum Beispiel aber auch Räume in Kaffeepausen, wo ich sage, da ist der Plenum nicht der richtige Ort dafür, das zu besprechen, aber ich glaube, die Leute haben ein Bedürfnis, darüber zu reden und deswegen mache ich eine spontane Pause. Und das sind auch Punkte, wo ich sagen würde, wenn diese methodische Sicherheit wächst, hat man mehr Zeit, sich auf dieses Gruppendynamische zu konzentrieren und auch den Prozess zu beobachten und da auch viel feiner zu steuern, während solange ich noch damit beschäftigt bin, die Schrift an der Flipchart lesbar zu halten oder mit den Karten und der Pinnwand und den Nadeln irgendwie nicht zurechtkomme, solange fällt es schwer, auf das andere tatsächlich Energie zu lenken. Und das Dritte vielleicht auch noch, weil wir ja hier im Kontext von Organisationsberatung unterwegs sind, für mich auch ein wichtiger Punkt ist immer die Frage, was ist der Stellenwert des Workshops im Kontext entweder eines Prozesses, einer Organisation oder von einer Gruppe. Denn von 9 bis 17 Uhr einen Workshop attraktiv zu gestalten und lustvoll, das ist die eine Kunst. Aber dass das, was in dem Workshop rauskommt, tatsächlich Folgen hat im besten Sinne, nämlich weitergeht, weitergetragen wird, dass es Leute gibt, die da Verantwortung übernehmen und weitermachen, das ist die andere Seite des Workshops. Und für die trage ich als Moderator genauso mit Verantwortung wie dafür, dass es innerhalb des Workshops, den ich moderiere, sauber zugeht.
Also diese Kontextualisierung, das ist ja auch, also das ist auch immer einer meiner Kernsätze, wenn ich Workshops vorbereite, dass ich sage, dieser Workshop, egal welche Ergebnisse er hat, auch dieser Kommunikationsprozess, der da stattfindet, ist ein Schritt in einem Gesamtprozess. Weil ein Workshop, der nicht kontextualisiert ist, ist in der Gefahr, sogar negative Wirkung zu haben, selbst wenn er gut läuft, dass diese Ergebnisse, die dann nicht in einen Prozess eingebunden werden, dazu führt, dass dieses Instrument einen Workshop machen, sogar an Bedeutung verliert, sondern zur Frustration führt. Was das tust du aber? Du wirst ja, du bist ja jetzt der firmiert als Facilitator, der nicht firmiert unter Organisationsberatung, sondern der diese Kommunikationsprozesse gestaltet, begleitet, führst. Also es ist ja ganz viel, du hast es ja gerade beschrieben. Aber schon in diesem Anspruch des Klientensystems, wir wollen einen Workshop haben. Wir wollen nicht einen Gesamtprozess, wir wollen keine Organisationsentwicklungsarchitektur, wir wollen kein Projektmanagement, wir wollen einen Workshop. Und trotzdem weißt du ja, dieser Workshop muss eingebunden sein, sonst verliert er an Wirkung. Wie machst du das, dass du das sicherstellst für dich?
Na, marketingstrategisch, indem ich mich nicht nur Moderator nenne, sondern Moderation und Prozessbegleitung der Untertitel meiner Dienstleistung ist. Und damit kann ich natürlich A, ein Bewusstsein schaffen und B, auch damit spielen. Das andere ist mein Erleben, was Corona angeht und die Folgen, die sich daraus ergeben haben, ist, es ist eine Bereitschaft entstanden, Dinge mehr als Prozess zu sehen und auch als Prozess anzugehen. Also wo früher, und wenn ich mich zurückerinnere, die späten 90er, frühen Nuller Jahre, da war es total Usus, 2 bis 3 Tage in ein Landhotel in die Pfalz zu fahren und dort 3 Tage Strategie-Workshop zu machen, und am Freitagnachmittag stand die Strategie und dann sind alle glücklich nach Hause gefahren und dann hat man sie am Montag kommuniziert. Daraus sind in meinem Erleben auch in Organisationen viel mehr Prozesse geworden. Also es gibt diese 3-Tages-Seminare nicht mehr. Die Pfalz-Hotels sind alle zum Teil renovierungsbedürftig. Und daraus ist etwas geworden, was von vornherein schon in Bausteinen gedacht wird. Und das macht es mir wiederum leicht, auch zu sagen, dass ich die Vorphase eines Workshops schon mit einbaue in die Planungen und auch mit dem Auftraggeber bespreche, welche Themen schon vorab diskutiert werden können, welche Leitfragen schon vorab rausgehen, welche Teilprojekte schon angestoßen werden, die dann im Workshop zusammenkommen, um nach dem Workshop dann auch wieder weiterzugehen. Also das erhöht hochgradig die Wahrscheinlichkeit, dass der Workshop eben nicht so singulär wahrgenommen wird, sondern in diesen Fluss eingebettet wird. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere ist, manchmal ist so ein Workshop auch tatsächlich eher so ein Klärungsort. Ich sage auch manchmal gerne ein Klärwerk. Also wie auch in der Wasserwirtschaft, wo mal so all das reinkommt, was sonst nirgendwo einen Platz hat, wo es auch so ein Druckablassventil braucht, dass die Leute mal abladen können. Das, was alles unklar ist, was unausgesprochen ist, was nervt, was an anderen stört. Und der Workshop ist der Ort, an dem wir gut filtern, was lassen wir hier und was führen wir kontrolliert nochmal dann im Nachgang ab und wie sehen diese Klärungsstufen dazwischen aus. Und dann ist eben diese Vorphase gar nicht so entscheidend, dann ist eher die Frage, mit welchen Filtern arbeite ich im Workshop, damit nicht alles, was vorher in diesen Fluss reingekippt wurde, auch in meinem Workshop auftaucht, denn das ist natürlich auch nicht handelbar. Und das sind dann solche Punkte, wo ich beispielsweise auch sehr gerne einsteige mit gemischten Kleingruppen, die sich zu Business-Workshops mal austauschen. Mit welchen Gedanken bin ich hier? Welche Erwartungen habe ich? Also gar nicht im Plenum, sondern im geschützten Rahmen von 3, 4 Leute, Tasse Kaffee in der Hand. Und wenn man diese Vorstufen einbaut und dann im Plenum fragt, an welchen Themen sollten wir heute hier gemeinsam arbeiten, dann kommen da meistens tatsächlich die Themen auch raus, die wirklich Klärung bedürfen und die man weitermachen kann. Und wenn man das noch garniert mit ausreichend Kaffeepausen, wo die anderen Themen geklärt werden können, dann ist das mit diesem prozesshaften Denken gar nicht mehr so schwer.
Also ich würde da gerne nochmal eine Unterscheidung reinbringen, um das klarer zu machen. Was ich bei dir jetzt höre, das werden wir gleich überprüfen, ob ich das richtig verstehe. Ich habe da ich nenne das ein Format jetzt von meinem inneren Auge, und zwar das Format des Workshops. Und gibt es ja, also eine der Kernkompetenzen, und da sage ich jetzt, wir haben als Moderatoren, dass wir letztendlich eine Art von Gesprächsführung machen. Wobei das Gesprächsführung bezieht sich oft in der Regel ja auf das Zweier-Setting. Also wir sind ja dann manchmal auch dabei, zu dritt, zu viert, wo man sagen kann, ist das schon ein Workshop oder ist das nicht eigentlich, dass man in einer moderativen Rolle in einem Gesprächssetting dabei ist? dann ergibt sich so dieses Workshop-Format. Also man kann natürlich über Strukturen und Prozesse das dann immer weiter erweitern, aber ich sag mal, so die direkte Kommunikation von den Menschen, das geht dann so bis 9 bis 12, und ich rede dann schon, fange ich an vom Format der Großgruppe zu reden, wo ich zunehmend über Strukturen, wie du gerade auch gesagt hast, Kleingruppen und so weiter arbeiten muss. Bis man dann wirklich zum Kongress kommt, weil für mich Kongress nochmal ein anderes Format ist, wo du nicht mehr so einen Großgruppenprozess hast, kann man jetzt drüber streiten, aber Format meine ich mit Kongress, wo ich auch ganz andere Zielsetzungen verfolge, als überhaupt noch dieses rein iterative, ergebnisorientierte Arbeiten, wobei klar ist, dass es da auch wieder Formate gibt, die ja gerade, ich nenne Open Space als Beispiel und andere, wo man sagt, das ist eigentlich grenzenlos von der Teilnehmerzahl. Aber das hier zu unterscheiden, zu gucken, was ist es, also was geht da, weil es gibt ja auch Klienten, das habe ich zumindest erlebt, die waren auf ihrem Kongress und haben Open Space erlebt oder eine Zukunftskonferenz, und dann sagen sie zu mir, mach doch mal eine Zukunftskonferenz, und man merkt, das passt ja hier überhaupt nicht, aber dieses Klientensystem ist einfach begeistert von dem Erleben der Zukunftskonferenz. Und dann kommen wir ja in eine sehr stark beratende Rolle, wo ich wieder unterscheide, also erstmal als Fachberatung, Expertise, wir kennen diese Unterscheidung, wir können die klären, wir können die beschreiben, wir können die Implikationen auch dazu sagen, aber, und das wird wieder die Frage an dich, ich erlebe mich dann häufig, oder ich möchte sagen sogar fast immer, mehr in der Rolle eines Coaches, weil ich meinen Gegenübern, meinen Auftraggebern in diesem Klärungsprozess, wo ich nicht nur an diesen Entscheidungen zu diesen Formaten vorbeikommen, sondern was ist da überhaupt für eine Intention hinter, dass man überhaupt meint, man muss in so einen Kommunikationsprozess gehen, was ist auch das Anliegen, was dahinter ist, bis zur Empfehlung, ich empfehle Ihnen nicht, hier einen Workshop zu machen, sondern Sie sollten lieber Einzelgespräche führen, und wir können ja gemeinsam dann auch nochmal auswerten, in ein anderes Format. Kommst du auch an solchen Dingen vorbei, solchen Situationen?
Ich glaube, das, was uns da unterscheidet, ist tatsächlich der Zugang. Also Zugang zum Auftrag, zum Auftraggebersystem und auch, was man an welcher Stelle, wo man den Schwerpunkt setzt. Und ich sage auch immer scherzhaft, für Konzeption kann ich eigentlich kein Geld nehmen, weil ich konzipiere nicht wirklich viel. Auftragsklärungsgespräche kann ich auch nicht wirklich berechnen, weil ich dort die Erfahrung gemacht habe, ich habe es dann häufig mit den Hypothesen des Auftraggebers über sein Team, über den Auftrag zu tun, und wie es wirklich ist, erfahre ich im Grunde dann, wenn der Workshop startet und die Menschen vor mir sitzen. Und ich bin an vielen Stellen dazu übergegangen, diesen Auftragsklärungsprozess so weit zu verkürzen, dass ich das Mandat kriege und zu sagen, lass uns lieber mit dem Workshop starten. Und auch was die Zielstellung des Workshops angeht, eher so auf der Motivationsebene liegen, dass die Leute Lust haben, da mal hinzukommen und mitzumachen. Und lass uns dann wie in so einem Art Schnellkochtopfverfahren gemeinsam mit den Leuten klären, worum es geht, worum es nicht geht, statt dass das aufwendig in eine Konzeptionsphase des Vorfelds fällt, wo ich richtig liegen kann oder wo ich immer auch haarscharf daneben liegen kann. Und das hängt wiederum aber sehr stark davon auch ab, mit wie vielen Leuten ich es im Workshop zu tun habe, also wie viel da mit drin sitzen, und für mich auch mit wie viel innerem Engagement, innerer Beteiligung die Leute da sind, oder ob das eher eine Pflichtveranstaltung ist. Das sind meistens so die Kriterien, auch nach denen ich dann auch, also das, was ich abfrage im Vorfeld, ob die Leute, die da sind, die richtigen sind, ob die Lust haben, ob die beitragen können. Und dann bin ich sehr schnell dabei, mit den Leuten gemeinsam zu klären, was denn jetzt hier sinnvoll ist.
Ja, das ist also wirklich sehr interessant von dir, das so zu hören. Also ich für mich...
Vielleicht noch die Fußnote.
Ja, ja, ja.
Und das, was du als Coaching beschreibst, ist dann für mich eher der Prozess im Nachgang, wo dann auf der Heimfahrt oder nochmal kurz danach ein Debriefing stattfindet und ich dem Auftraggeber nochmal auch sagen kann, jenseits von dem, was wir jetzt gemeinsam erreicht haben und was offiziell verabredet ist, habe ich da noch so 3, 4 Wahrnehmungen, die ich auch zur Verfügung stelle, was den dynamischen Prozess angeht, was ich glaube, was diese Gruppe als Führung braucht und sowas. Und das ist häufig dann der Schritt nach dem Workshop, aber eben nicht vor dem Workshop.
Und das wahrscheinlich, also das stelle ich mir so vor, Und das hast du aber in einer gewissen Prozesskette. Und deswegen sagst du Prozessbegleitung, weil da gibt es Iterationen. Und dann ist es eben nicht dieser eine Event, sondern dann ergibt es mehrere Events. Und durch diese Aneinanderreihung mit den Zwischengesprächen wird es eine Prozessbegleitung, wo dann auch das Klientensystem merkt, die Kompetenz von dir geht deutlich über das Metaplanieren, um es mal so zu nennen. Ja. Also, ne?
Und ich würde auch sagen, jetzt doch nochmal so biografisch, wenn ich zurückschaue, was es früher auch häufig noch gab, sind diese Happy Sheets am Ende, wo die Teilnehmer bewertet haben, wie gut fanden sie den Trainer, den Moderator und so weiter. Und da war natürlich die große Sehnsucht, überall die 1 zu kriegen. Und man war dann enttäuscht, wenn es nur eine 1,3 gab oder so etwas. Und der Bewertungszeitraum für dieses Happy Sheet ist ja immer nur bis um 17 Uhr. Irgendwann habe ich sehr schnell gecheckt, man macht Leute sehr glücklich, wenn man schon um 16 Uhr Schluss macht. Das erhöht sozusagen die Durchschnittsnote um 0,5. Und wenn man dann ihnen noch was verspricht, was man ihnen nachreicht, dann erhöht das nochmal. Also das war sozusagen altes Denken, Moderation und die Qualität auch eines Workshops, die zeigt sich um 17 Uhr. Und davon habe ich mich doch deutlich emanzipiert, wo ich sage, ein Workshop, also ich überziehe nicht, aber der kann, was die Zumutung angeht, schon auch dahingehend überzogen sein, dass er schmerzhafter wird als gedacht und dass ich Dinge offenlege, wo die Leute gedacht haben, da kommen sie so durch, ohne dass wir darüber gesprochen haben und dass ich schon sage, ich will diese gemeinsame Zeit mit der Gruppe dafür nutzen, dass die zu einer Klarheit kommen, an die sie nicht gekommen wären, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also das ist mein Mehrwertsbeitrag.
Und das kann auch schmerzhaft sein.
Das kann auch schmerzhaft sein und ich trage auch die Verantwortung dafür, das ist mir auch nochmal wichtig, dass es dann weitergeht. Also es geht nicht darum, sich zu öffnen und dann passiert nichts, sondern ich fordere dann auch von denen, die da Verantwortung übernehmen können, ein, dass sie sich um diese Themen kümmern. Und das ist aber wiederum etwas, das passiert dann im Nachgang. Das begleite ich dann nicht mehr, aber das ist so meine Nachsorgepflicht, die ich habe, dass das tatsächlich auch passiert.
Also was du gerade sagst mit diesem Happiness Sheet, so nenne ich das gerne, das kommt für mich auch sehr stark aus der Zeit eben, wo auch Workshop oft gleichgesetzt wurde mit einem Seminar. Also ich weiß noch, wie ich mich immer erschrocken habe, wenn ich sehr positive Zuschreibungen kriegte für einen Auftrag und dann kam der Anruf, früher waren es ja immer Anrufe, wir brauchen mal einen guten Trainer. Und ich dann sofort mich sehr gemüßig fühlte, sehr höflich, aber dafür zu sorgen, zu klären, was ist es denn für eine Erwartung? Und damit komme ich jetzt sofort zu unserem Thema. Das ist die Trennung zwischen Inhalt und Prozess. Und das ist jetzt wieder auch, das würde mich sehr interessieren bei dir. Ich habe über die letzten Jahre, also einerseits das Moderieren sehr auf der Prozessebene, 100%, weil dass sich in irgendeiner Form einlassen auf einer inhaltlichen Ebene ja ganz sofort, man wird eingesogen vom System, man kommt in eine Verstrickung, man bekommt sozusagen auch in den politischen Prozessen gerät man auf eine Seite. Also das ist ja sozusagen eine Grundkompetenz des Moderierens, das auseinanderzuhalten. Und nichtsdestotrotz, aber das liegt dann vielleicht an meiner Organisationsberatungsrolle, habe ich in den letzten Jahren zunehmend mir herausgenommen, an bestimmten Punkten inhaltlich zu werden. Also im Sinne von, ich bin hier mit Ihnen unterwegs, Strategieentwicklung, was es ist, neue Struktur. Und dann habe ich eine Meinung. Also ich äußere mich zu Inhalten. Ich muss das jetzt hier sehr grob beschreiben, ja, also nicht platt. Muss sehr deutlich machen, das ist jetzt was anderes in Moderationsrolle, aber ich bin in diesem Klientensystem auch so angefragt, dass sie auch sagen, du moderierst uns nur, aber du hörst doch zu. Und du bist auch dabei, weil du von dieser Sache was verstehst. Und wir wollen von dir auch gegebenenfalls einen Input. Was sie dann nicht sagen, was ich weiß, du musst es nur so machen, dass das den Prozess nicht kaputt macht. Ja. Erlebst du auch solche Dinge oder tust du das nicht?
Na, es kommt bei mir häufig so um die Ecke mit der Frage, wie machen, sie kommen doch rum, sie sehen doch auch andere Organisationen, wie machen die das denn? Und das ist häufig so ein Opener, wo ich merke, da kippt's jetzt. Und das ist aber auch eine Weichenstellung, wo ich sage, es gibt manche Prozesse, da sage ich, das stimmt, aber heute geht's um euch. Und es gibt andere Prozesse, wo ich sage, das können wir gerne nutzen. Und es gibt auch noch eine dritte Variante und das hat wiederum mit dem Thema Auftragsklärung auch zu tun, wo ich häufig sage, ich habe das anderswo auch schon erlebt, wie die das machen. Und das ist am Ende die Konzeptblaupause, wo ich sagen würde, so kann man es machen. Und jetzt müsst ihr entscheiden, wollt ihr es so machen, so ähnlich machen, an welchen Stellen wollt ihr Abweichungen. Also dieses Thema, ich werfe da ein Beißholz hin, wo ich sage, das ist eine Variante und an dem kann man sich abarbeiten. Das kommt tatsächlich häufig vor. Es ist aber, auch wenn das ein inhaltlicher Beitrag ist, häufig doch ein Beitrag, wie man einen Prozess gestalten kann, wie man vorgehen kann, welche Fragen bei dem Thema berücksichtigt werden müssten, wen man noch beteiligen könnte. Also es sind doch immer auch familienähnliche Themen zu dem Moderationsfeld im Kern und jetzt weniger Benchmarks zu irgendwelchen Marktzahlen oder Kundensegmenten oder Produktionsweisen oder so etwas. Da bin ich total raus.
Und um das in dem Moment, in dieser Rolle als Facilitator. Also du hast ja, also meine Beschreibung ist, du musst ja drei Sachen auf einmal beobachten. Du beobachtest die Gruppe, du beobachtest dich selbst, also wie auch gerade das eigene Sensorium ist ja ganz wichtig dafür. Und du überlegst dir, was ist das gerade hier für ein Kontext? Also was ist das für ein Prozess? Also was ist das hier? Und daraus nimmst du so eine Entscheidung, wie gerade, Beißholz hinwerfen, ja oder nein, wenn, wie damit umgehen. Und dafür braucht man wiederum eine innere Haltung. Und da möchte ich dich jetzt gerne noch etwas nach befragen. Und zwar, also in der Organisationsberatung beschäftige ich mich mit Grundansätzen. Also ich kann sagen, okay, wenn ich die Psychologie stark reinnehme, dann bin ich psychodynamisch unterwegs. Ich bin mehr in einer Denkweise des soziotechnischen Systems unterwegs. Ich bin vielleicht streng systemisch oder ich habe noch eine andere Herangehensweise, wo ich sage, ich denke über Strukturen und Prozesse, gehe da sehr betriebswirtschaftlich ran. Ich nenne das mal so Beheimatungen und man hat natürlich für sich selbst Schwerpunkte, wo man herkommt. Man reichert ein und du hast es vorhin schon mal gesagt, Multiperspektive, es ist schon wichtig, also für mich wäre es wichtig, nicht zu evangelisieren, also das ist der richtige Ansatz und das ist da, sondern zu schauen, was ist hier funktional, was passt zu mir und wie entwickle ich mich auch gerade weiter. Wenn du das, was du gerade hier beschreibst, wie du das tust, wie du das für richtig hältst, was ist deine tiefere Grundlage dafür, sozusagen die Basis, worauf du das aufbaust?
Jetzt machen wir doch nochmal den Schwenk zum Privaten, weil ich sagen würde, da ich mich in meinem wissenschaftlichen Kontext mit der kritischen Theorie beschäftigt habe und der kritischen Pädagogik, ist das schon auch der Teil, von dem ich bis heute quasi nicht lassen kann. Also meine Promotion war über den Begriff der Emanzipation im pädagogischen Bereich mit der Frage, wie gelingt es eigentlich einer älteren Generation, loszulassen und einer jüngeren Generation zu vertrauen. Wie gelingt es Eltern, dass sie ihre Kinder losschicken und was muss auch passieren, damit das passiert, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern und eben gesellschaftlich auch bei der einen Generation zur nächsten und kulturell bei denen, die etwas produzieren und bereitstellen und bei denen, die etwas rezipieren und annehmen. Das ist so die Schnellfassung der Frage, die mich da umgetrieben hat. Und darum geht es heute auch noch. Also Emanzipation, ex manus capere, etwas aus der Hand geben. Auch mit so einer, als gebürtiger Schwabe, mit so einer Grundgelassenheit und auch einem Grundvertrauen zu sagen, ich gebe das aus der Hand, ich komme hier rein, ich bin 1, 2, 3 Tage da, dann bin ich wieder weg. Und wenn es mir nicht gelingt, all das, was wir hier tun, so attraktiv zu machen, dass die anderen damit weiterarbeiten wollen, dann bin ich mit meinem Vorhaben im Grunde gescheitert. Und das ist schon auch ein Punkt, was in Kritik ja auch immer drin steckt, ist das Unterscheiden und das permanente Hinterfragen. Bin ich hier gerade übergriffig unterwegs? Bin ich hier gerade zu schnell unterwegs? Können die überhaupt das alles leisten, was sie sich vorgenommen haben? Tappe ich hier in die Falle, dass sie in mir eher so einen Schattenprojektmanager sehen, der da noch Dinge weitermacht, obwohl eigentlich in der Organisation überhaupt nicht mehr damit weitermachen will? Das sind so Fragen, die laufen permanent im Hintergrund ab und die sind Teil meiner Haltung, meiner Selbstreflexion, was meinen Auftrag angeht. Und vielleicht den Zusatz auch noch, das ist eben auch prägend, das Thema, ich habe mal einen Vortrag über Entwicklungszusammenarbeit geleistet, der hatte den Titel Vergesst die Menschen nicht. Und das ist so ein Beitrag, gerade auch in der entwicklungstechnischen Zusammenarbeit, Brücken bauen, Toiletten bauen. Da werden dann Bauwerke hingestellt. Und wenn der Bautrupp wieder abgezogen ist, dann verrottet alles, was da aufgestellt wurde. Und bei der Frage, warum die Toiletten nicht benutzt werden, wurde uns gesagt, naja, das sind ja eure Toiletten und nicht unsere. Und das ist so ein Punkt, wo ich häufig auch merke im Management, dass die Ideen zu den Ideen der Betroffenen werden, dass die, die betroffen sind, auch beteiligt werden, dass die, an die nicht gedacht wurde, die trotzdem eine Stimme bekommen, also auch Multiperspektivität in Form von, die müssen gar nicht da sein und trotzdem denken wir über die nach. Das sind übrigens häufig Mitarbeiter, die betroffen sind, aber auch Kunden, die betroffen sind von Prozessänderungen, die man dann beschließt. Und dann ist die Frage, aber wer kommuniziert das denn nach außen eigentlich? Wie kriegen die denn mit, dass sich hier was geändert hat? Das sind so die Themen, wo ich merke, das ist haltungsprägend. Und das kann ich auch gar nicht sagen, wie ich das technisch umsetze. Ich kann nur sagen, diese Fragen laufen permanent mit. Und diese Fragen kriegen meine Kunden auch regelmäßig zu hören. Und sind dann manchmal auch dankbar dafür, dass ich den Finger da doch auch nochmal an Stellen setze, in Wunden lege, an die Sie nicht gedacht haben.
Das hört sich für mich jetzt schon stark danach an. Und ich meine, es geht auch gar nicht anders. Was du gerade gesagt hast, das ist die Umschreibung deiner Mission, die du in deiner Arbeit inhärent vorantreibst, dass diese Verbindung, du hast dich vorhin gegen das Wort ganzheitlich etwas gewehrt, das ist sicherlich da auch nicht so passend, aber das ist in dem Moment, wo du das tust, und wenn es nur ein Tag ist, dann ist das wie eine Gestalt, die ihren Wert aber erst bekommt, schon auch durch das Vor und das Nach. Und diesen Beitrag, den du für dieses soziale Gefüge leistest, der soll schon da sein. Und das ist auch das, was dir sehr wichtig ist.
Das stimmt. Und wenn, also manchmal sage ich, halbspöttisch, aber eben nur halbspöttisch. Mir geht es darum, die Leidenszeit in Besprechungen zu verringern, indem wir zumindest mal einen Workshop erleben, wo die Leute hinter sagen, es hat sich gelohnt, hier dabei zu sein. Also so die Qualität von Lebenszeit zu erhöhen und das natürlich auch mit einem Skaleneffekt, weil wenn jeder, der im Workshop sitzt, zukünftig sich nur 2, 3 Dinge so abschaut, im Vorübergehen was lernt, was er bei seinen Meetings besser machen kann, dann würde ich sagen, bei dem Thema Mission, dann sind wir sehr schnell in nicht messbaren Wirkungseffekten mehr mit dabei. Und das ist tatsächlich aber immer auch das Ziel, dass die Kommunikationsprozesse in Gruppen zielorientierter, effektiver, effizienter laufen können und mit diesem emanzipatorischen Gedanken eben auch dann, wenn ich nicht da bin. Also insofern ist das immer auch so eine Art Rollenvorbild zu sein, Role Modeling, wo man sagen kann, schaut euch gerne alles hier ab und macht's gerne nach. Als Schwabe sage ich dann immer dazu, kostet nichts. Aber das hilft doch an vielen Stellen nochmal auch mit kleinen Veränderungen eine große Wirkung zu erzielen. Und vielleicht auch das nochmal der Gedanke. Und manchmal ist allein schon, dass es einen gibt, der sich Gedanken drüber macht. Wie wollen wir heute vorgehen? Was sind denn die Themen? Wollen wir was aufschreiben oder nicht? Das alles sind ja so basale Moderationselemente. Allein durch die Anwesenheit und dass es jemanden gibt, der sich darum kümmert, laufen Kommunikationsprozesse anders, als wenn es diese Person nicht gäbe und diesen Kümmerer nicht gäbe. Und das sind Dinge, die kann jeder sofort in jedem Besprechungsmeetings, Workshop-Alltag umstellen, in dem er selbst sich befindet.
Also da kann ich, merke ich gerade, da berührst du bei mir etwas, weil ich jetzt gerade Mittwoch wieder einen Tagesworkshop mit einer Geschäftsführung gemacht habe, wo ich selber fand, was ich dort beigetragen habe, methodisch von meiner Rolle, das war nicht high sophisticated, das war nicht was keiner kann. Das war, wenn ich dir das sagen würde, wie ich vorgegangen bin, würdest du das sofort genauso machen können. Da müsstest du gar nicht lange nachdenken. Also wo ich gar nicht per se sagen kann, das ist die Kunst, was ich da getan habe. Aber dass die als Team sich jemand geleistet haben, der sagt, der soll sich um diesen Prozess kümmern, ich offensichtlich anschlussfähig war in meiner Vorgehensweise, das hat bei denen einen Boost hervorgebracht, der häufig ja so gar nicht gesehen wird, dass das möglich ist. Also das ist ja das, was wir auch brauchen, diese Erkenntnis auf der Seite. Es lohnt sich, auf diese Seite dieser Kommunikationsgestaltung zu schauen, es aber auch abzugeben, gerade bei Führungskräften, leitenden Führungskräften, die ja gerade für sich beanspruchen und im Alltag auch müssen, dass sie inhaltlich dann noch machtorientiert politisch und auch noch prozessorientiert auf allen drei Klaviaturen gleichzeitig spielen, dass sie sagen, nee, die eine hier, diesen Kommunikationsprozess, den gebe ich jetzt ab.
Und für mich auch nochmal wirklich in der Verstärkung und in dem mutmachenden Teil zu sagen, traut euch, Resonanz zu holen zu dem, was ihr tut. Also traut euch, Leute einzuladen und Rückmeldungen zu geben. Traut euch, die Dinge schon in einer rohen Phase schon mal zu besprechen, solange sie noch veränderbar sind. Also Mut machen für Workshops und dass diese Multiperspektivität eine Qualitätssteigerung mit sich bringt und nicht ein Ort ist, an dem man dann gerupft wird oder wo Ideen kaputt gemacht werden, sondern wo die Ideen angereichert werden, anschlussfähiger werden, wo auch wenn Kritiker dabei sind, man frühzeitig schon mal erkennen kann, worauf man noch achten muss. Das ist schon mal noch ein Teil, wo ich merke, jenseits von dem, wie ich konkret helfen kann, wäre das auch in Organisationsberatungssicht der Punkt, wo ich einfach hoffe, dass es auch ohne mich, auch ohne uns sozusagen bei den Leuten weitergeht, weil sie erkannt haben, dass die besten Ideen eben nicht im Hinterzimmer entstehen, dass die beste Art der Kommunikation eben nicht die Information ist und dann keine Fragen dazu und dass die beste Art und Weise, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, es eben doch auch ist, alle möglichen Stimmen zu Wort kommen zu lassen und sich nicht immer mit den gleichen Leuten in der Echokammer zu befinden. Das sind schon auch nochmal Teile, wo ich merke, das ist mir auch in der heutigen Zeit ein Anliegen, dazu beizutragen, dass solche Gespräche möglich werden.
Das, was wir jetzt ja getan haben, die letzten paar Minuten, im Grunde haben wir implizit und auch teilweise explizit sehr stark über Werte und über eine Mission gesprochen. Also das war gerade, das ist eine innere Mission in dieser Profession, deswegen ergreift man auch diese Profession, weil das etwas ist, was für ein Selbst so passend ist, dass man damit auch für die Systeme, für die man arbeitet, am besten was leisten und liefern kann. Hättest du dazu auch eine Vision? Wo möchtest du dich gerne diesbezüglich, ich sage es keine Jahreszahl, aber irgendwann mal sehen? Was soll es werden?
Ich glaube, dass die Komplexität der Herausforderungen in den Organisationen weiter zunehmen wird. Und ich glaube, dass die Antwort auf Komplexität nicht Vereinfachung ist, sondern dass man auch eben komplexe Wege finden muss, auch der Beratung und auch der Begleitung von solchen Prozessen, dass das ein Weg ist, wo ich sagen würde, da kann es hingehen. Und ich arbeite liebend gern in Beratungsteams auch. Immer aber so ein Tacken mit dem Gedanken, alle anderen, die dabei sind, müssen nicht das Gleiche können wie ich, sondern die müssen was anderes mit reinbringen. Und die Vision für eine Beratung der Zukunft wäre schon auch, dass es gelingt, in Organisationen solche multiprofessionellen Teams, Beratungsteams letzten Endes zu installieren und auch arbeiten zu lassen und denen zu vertrauen, weil auf diese Art und Weise, wenn das Beratersystem selbst auch nochmal komplexer ist, und das ist mehr als nur das Vier-Augen-Prinzip und zu sagen, wir gehen immer zu zweit hin oder so etwas, dann wäre tatsächlich nochmal, glaube ich, Beratung auf einem nächsten Level angekommen. Aber ich glaube, der Weg dahin, der muss erst noch beschritten werden.
Wäre das für dich ein Weg, den du dir vorstellen könntest? Sowas könntest du ja auch aufbauen. Dann wäre vielleicht, und das wäre ja nicht der erste Versuch, aber es wird ja versucht, dass man sozusagen in so einer multifunktionalen Art und Weise aus diesem Kernkompetenz der Moderation aber dann doch eine Organisationsberatung machen würde, aber eben aus dieser Wurzel heraus. Könnte das eine Vision für dich sein?
Für mich persönlich ist sie es nicht. Ich habe mich vor 6 Jahren selbstständig gemacht, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, ich bin nicht teamfähig. Und jeder, der mit mir zusammenarbeiten muss, kann das vielleicht sogar auch bestätigen.
Ja, aber immerhin warst du Führungskraft und hast einiges dort hingekriegt.
Ja, das stimmt. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, auch motivational und auch die Leute mitzunehmen, das hat nicht mehr wechselseitig funktioniert. Und das wäre für mich so der Punkt. Ich glaube, Das gilt es nochmal, also die Vision teile ich. Ich sehe die Leute noch nicht sozusagen, nicht weil ich einzigartig bin, sondern weil ich glaube, dass wenn das Beratersystem zu viel mit sich selbst zu tun hat, dann kann es keinen Beitrag für die Gruppe leisten. Also so ähnlich wie wenn der Moderator zu viel damit zu tun hat, die Karten in der Hand zu halten und den Stift, dann kann er sich nicht auf die Gruppe konzentrieren. Und das ist, da fehlt mir noch sozusagen das Fünkchen, dass das am Ende reibungsfrei verläuft. Aber wenn uns das gelingt, dann oder wenn die Reibungen sogar produktiv nutzbar gemacht werden können und nochmal zurückgespielt werden, dann kann das schon gelingen. Aber ich bin auch ein Freund von Zellteilung, um zu sagen, man kann sich immer wieder zusammenfinden und dann aber auch wieder auseinandergehen. Am Ende ist das auch die Art, wie ich in meiner Energie bleiben kann als Prozessbegleiter, wo ich merke, ich freue mich über langjährige Kundenkontakte und Prozesse und ich freue mich auch darauf, wenn die mal aufhören und wenn anderes wieder beginnt. Also so der Wechsel, die Dynamik, das ist schon das, was mich da auch lustvoll meinen Job nach wie vor machen lässt.
Ja, also danke, das war jetzt ja doch nochmal sehr viel auch ja, über deine Gründung, wie du das machst selber. Ich finde das sehr beeindruckend. Also ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil diese Profession hat, finde ich, letztendlich sehr, sehr viel mit einem selbst zu tun, weil man trotz alles Wissens und Könnens und Erfahrung, man ist sich selbst seine eigene Ressource. Also ne, ich sage manchmal so, da ich ja nun auch mal Musik studiert habe und Gitarrist bin, da hatte ich einen Vorteil, da hatte ich mich und ich hatte auch mein Instrument vorm Bauch und ich habe dieses Instrument gespielt. Wenn ich heute moderiere oder berate, bin ich immer nur ich es selbst. Und ich kenne auch Situationen, weil du gerade sagst, sich am Stift an den Karten festhalten, dass man das schon mal aus Hilflosigkeit getan hat, weil die Methode oder dieses Handling einen geschützt hat, weil man einfach keine Idee hatte in sich selbst, was ist jetzt gerade hier. Und da möchte ich mal aber auch noch mal gerade ein bisschen nachfragen, noch mal mehr zum Inhaltlichen. Gibt es für dich ein geisteswissenschaftliche starke Grundlage, eine Theorie, ein sowas wie, ne, viele sagen, ich bin Konstruktivist oder ich bin systemisch oder ich bin auch wie auch immer. Gibt es etwas, das ist für mich das, wo ich auch die besten Argumente für mich rausziehen könnte, warum das, was ich mache, gerade wirkungsvoll ist?
Vielleicht, also die Antwort wäre, die Kurzantwort lautet, nein, die Grundlage gibt es nicht, aber dafür habe ich eine Bibliothek. Und dafür stelle ich auch in meiner Bibliothek Player nebeneinander. Bei mir steht Luhmann neben Habermas. Ich weiß gar nicht, ob sie es nicht gewollt hätten, aber es ist auf jeden Fall nicht naheliegend. Oder Heidegger steht neben Kassierer. Also das ist so ein Punkt, wo ich merke, da ziehe ich zu sehr aus der Dialektik und aus den Polaritäten und den Paradoxien, als dass ich mich da auf eine Richtung festlegen würde.
Ja, aber Polaritäten, Paradoxien, damit hast du es ja gesagt. Und dieses, ich nenne es mal Oszillieren zwischen diesen Dingen, das ist das, was dich dann ausmacht und was du in deiner Moderation übersetzt und damit ja auch, ich finde auch, also für mich passt das sehr gut, weil das ist ja das, was du dort handwerklich auch tun musst, weil du musst ja mit Polaritäten umgehen können, gerade mit den Paradoxien, die an jeder Ecke bei der Organisation hochkippen. Und man kann ja bei einer Paradoxie fast froh sein, dass es eine Paradoxie ist und nicht ein Antagonismus, weil dann wird es ja noch schwieriger. Aber auch dazu, wenn du das nochmal so sagst, und das steht bei dir so, wenn du hast gerade gesagt, so einen Workshop auch kontextualisierst und schaust, wie ist er einzuordnen in einem Prozess, wie ist er einzuordnen in dieser Kultur, dieser Organisation, ich sage bewusst nicht Unternehmung, sondern Organisation, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Aber wenn du das dann so tust, dann wäre ja trotzdem nochmal die Frage, was für ein Bild von Organisation hast du als der Facilitator-Moderator?
Tatsächlich das eines lebendigen Organismus, der aber nicht nur davon lebt, wie kommuniziert wird, sondern auch mit welcher Motivation, Haltung, Einstellung Leute da hingehen und ihren Job machen. Und wenn es auch um Projekte geht, und die Frage, welches Projektteam auf Kundenseite sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist für mich die Frage, was treibt die an, was treibt die um, wo kommt deren Energie her, wo sind sie auch bereit zu investieren für die Organisation. Das sind schon Fragen, die sind sehr prägend, weil ich glaube, wenn man die nicht hat, zumindest in diesem Kernteam, dass dort Leute sind, die nach vorne wollen, die es anders machen wollen, die auch vor Widerstand erstmal nicht gleich zurückschrecken, die aber auch ein Stück weit rebellisch sind gegen die Ansagen von oben und sagen, wir diskutieren das nochmal kritisch, was die Zielvorgaben angeht, und die so eine Prozessoffenheit mitbringen, dann bin ich im richtigen Milieu. Und das ist eben dann auch im besten Fall nicht nur ein Kernteam, sondern es ist eigentlich die ganze Organisation. Also die Zukunftsoffenheit und die Bereitschaft, sich auf veränderte Kontexte anzupassen und sowas, das beginnt ja nicht erst dann, wenn man in der Krise ist und wenn es schwierig ist, sondern das ist eigentlich eine Dauerleistung, die aber eher in einem dynamischen als in einem statischen Format erbracht werden sollte.
Ja, danke. Dann nochmal zu denen, wenn du moderierst, hast du es ja mit Menschen zu tun. Also da ist ja eine Gruppe und da sind die Individuen, mit denen du zu tun hast. Und auch da kann man ja verschieden mit umgehen. Was ist das für dich? Also ich will es nochmal als Beispiel deutlich machen. Ich kann ja, wenn ich jetzt sehr systemisch bin, dann ist das für mich, sind das eben Protagonisten, also Ausdruck des Systems. Genau genommen mache ich mir weniger Gedanken über diese Person, also ich bin sehr wenig personenorientiert, sondern gucke eigentlich nur auf die Muster der Kommunikation, auf die Dinge, die dort so passieren, wie sie passieren und was das für Unterschiede macht. Oder ich gehe vielleicht eher darauf zu, dass ich mir Hypothesen mache, was ist gerade diesem einzelnen Menschen gerade los, dass sie oder er hier so reagiert, wie hängt das zusammen. Ich lasse jetzt kein Entweder-Oder sein, aber man hat ja Schwerpunkte. Wie nimmst du dann so eine Gruppe wahr? Was sind deine Beobachtungsanker, wo du dann sehr stark hinschaust?
Also die Basis ausgehend ist ein Spruch, den ich aus der Kindheitspädagogik kenne: Jeder ist willkommen, aber nicht jedes Verhalten. Das heißt, die Grundakzeptanz zu sagen, alle, die da sind, sind richtig. Und es impliziert auch, und wer nicht da ist, über den brauchen wir auch nicht reden und traurig sein und jammern, sondern wir sind arbeitsfähig mit denen, die da sind. Wenn das Verhalten so ist, dass es für die anderen die Arbeitsfähigkeit nicht stört. Und da brauchen manche schon Integrationshilfe und brauchen Unterstützungsleistungen von Moderatorenseite, also auch in Form von mäßigen und anschlussfähig machen, dass das ein Beitrag ist, wo ich sagen würde, dieses System ist für mich entscheidend. Im Workshop selbst, und das ist ja auch so der Beginn von Moderation, der mich auch immer fasziniert hat in den 60er Jahren, die Demokratisierung von Organisationen. Und damals aber eben von Organisationen im Workshop. Das heißt, die Leute sind reingekommen und im Workshop waren alle gleich. Die Sitzform war der Kreis, barrierefrei. Alle haben Karten bekommen, alle haben Stifte bekommen und die gemeinsam arbeiten an einem Thema. Das ist für mich nach wie vor auch das Prinzip, mit dem ich im Workshop arbeite. Darüber hinaus sind alle ja auch rollenverantwortlich im Nachgang, im Vorfeld und man muss gucken, dass man unterschiedliche Ebenen reinbringt. Aber das ist wiederum erst dann wichtig, wenn es um die Anschlussfähigkeit in die Organisation geht. Das heißt, auch eine Führungskraft ist für mich im Workshop weitestgehend als Primus inter pares und noch nicht mal Primus, sondern inter pares dabei. Aber wenn es am Ende darum geht, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, was gemacht wird, ob Mitarbeiter freigestellt werden, wie viele Projekte man gleichzeitig schafft, dann ziehe ich die Führungskraft schon nochmal extra an die Seite und sage, und da musst du jetzt eine Entscheidung treffen. Es sei denn, du entscheidest, dass das eine basisdemokratische Entscheidung der Gruppe ist, dann machen wir das so. Also da fängt es an, für mich relevant zu werden, aber weniger im Workshop, als vielmehr für das, was vom Workshop bleibt und wie es danach weitergeht.
Ich nenne das die Meta-Entscheidung. Also, ne? Und wo liegt dann die Entscheidung? Und du, was du damit gerade sehr klar sagst, und es ist deine Aufgabe als Moderator, aber solche Punkte wahrzunehmen und dann dafür zu sorgen, dass es dazu einen Klärungsprozess gibt.
Genau, weil ich habe weder einen Erziehungs- noch einen Therapieauftrag. das ist sozusagen nicht mein Mandat, sondern es geht darum, diese Menschen zusammen dazu zu bringen, zu einem Ergebnis zu kommen, auf das sie nicht gekommen wären, wenn sie ohne mich gearbeitet hätten. Das ist der Anspruch. Und häufig sind wirklich das auch, also es sind die Fragen, die am Ende die Leute drauf bringen, ach stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Bei Entscheidungen die Frage nach dem Modus. Wie wird am Ende eigentlich entschieden, was wir machen? Ist das eine Solo-Entscheidung? Entscheiden das 2, 3 Leute von euch? Werden da alle beteiligt oder seid ihr alle nur Ideengeber und die Entscheidung wird ganz woanders getroffen? Das sind so Themen, die müssen geklärt sein und möglichst bevor die Diskussion beginnt oder mindestens parallel zur Diskussion, weil ansonsten die Enttäuschung doch ziemlich erwartbar hoch ist, dass dann man sich irgendwann nach hinten raus verzettelt.
Ja, also danke, Stefan. Wir müssen ja allmählich ein bisschen Richtung Ende denken. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Deswegen schwenke ich jetzt einfach und frage 2 ganz konkrete Fragen. Gibt es eine Geschichte von dir über einen Workshop, wo man sagt, der war fürchterlich für mich, aber ich habe trotzdem viel gelernt? Hättest du da eine Geschichte zu?
Ich würde tatsächlich sagen, ich habe vor allem aus den fürchterlichen Workshops gelernt. Und den einen, den ich gerade vor Augen habe, war ein Innovationsworkshop. Den hat man aber platziert im Rahmen einer größeren Team-Meetings, wo es eigentlich um was ganz anderes ging. Nämlich um eine Fusion, die da gefeiert werden sollte. Und dann hat man so den Moderator geholt, der dann nochmal so einen halben Tag Innovationsworkshop machen soll. Und den Auftrag hätte ich nicht annehmen sollen, weil da klar war, hier geht es nicht um neue Ideen und um offenes Denken, sondern hier geht es darum, einen halben Tag Programm voll zu machen. Und das habe ich viel zu spät gecheckt. Und ich habe viel zu lange versucht, mich abzumühen und denen zu liefern, was ursprünglich der Auftrag war. Und das hat mich sensibel werden lassen. Die zweite Geschichte betrifft weniger mich, aber auch wiederum nach Corona hatte ich einen Führungsteam kam zusammen aus ganz Deutschland und 2 Tage endlich wieder zusammen feiern, abends grillen. Und dann gab es noch das Thema mobiles Arbeiten, wo mir der Bereichsleiter gesagt hat, das ist ein ganz kleines Thema bei uns, das machen wir am Freitagnachmittag kurz vor Abfahrt. Und ich habe ihm geglaubt. Und wir haben am Freitagnachmittag um 14 Uhr gesagt, jetzt gibt es noch das Thema mobiles Arbeiten. Und da ist alles explodiert, weil er doch die Ansicht hatte, dass Leute sich den Hund auch wieder abschaffen können und zurückziehen können in die Stadt, wenn er jetzt wieder die Schrauben andreht. Und da habe ich beispielsweise auch gemerkt, vertraue erstmal nicht der Einschätzung eines Einzelnen, wenn du selbst ein anderes Bauchgefühl hast, sondern hör beim Grillen nochmal nach, ob das Thema wirklich so klein ist oder ob wir es doch nochmal hätten zeitlich vorziehen sollen. Also es sind so Momente, wo ich heute sensibel bin, weil in der Vergangenheit etwas passiert ist, was nicht so nach Plan gelaufen ist.
Also danke, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen. Ich glaube, das sind so die typischen Erfahrungen, die man einfach machen muss. Aber die andere Seite sollten wir auch beleuchten. Ich kenne Situationen, wo wo mich meine Arbeit glücklich macht und wo ich dann gleich nach Hause fahre oder zwischendurch denke, und dafür kriegst du jetzt auch noch Geld. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du dazu auch eine Geschichte?
Naja, das sind so Momente, wo nach einem Workshop Leute herkommen und mich tatsächlich fragen, wofür haben wir dich eigentlich heute gebraucht? Wir haben doch alles selber erarbeitet. Und dann sage ich immer gerne, das stimmt, aber das habt ihr A nur deswegen getan, weil es vorher ein Konzept gab, was aufging. Und B, ich bin so eine Art Versicherung für den Fall, dass es nicht geklappt hätte. Dann wäre ich da gewesen und hätte interveniert. Aber es sind schon die Workshop-Phasen, wo ich nur an der Seite sitze, die Gruppen diskutieren, arbeiten, der Funke überspringt, es von alleine läuft und ich wirklich denke, also es gibt keinen schöneren Ort, an dem ich gerade sein wollte, weil ich auch nicht anderswo sein will, sondern ich in genau dem Moment eben total glücklich bin, am Rande der Gruppe zu sitzen und zu sehen, wie die an einem Thema arbeiten. Und das ist am Ende das, was mich antreibt.
Ja, also vielen Dank. So, um jetzt wirklich das Kästlein zuzumachen, werde ich nochmal etwas mehr biografisch. Aber ich kann das deswegen tun, weil ich habe natürlich bei dir recherchiert und natürlich habe ich auch OpenAI gefragt, was wissen die denn über Herrn Dr. Stefan Groß? Und dann habe ich, da ich das von dir wusste, weiß ich, dass du mal eine Lebensphase in Tibet hattest.
Nepal.
Oder Nepal. Ah, Nepal. Und ich habe mal so ein bisschen nach recherchiert. Und es ist erstaunlich, ChatGPT weiß wenig, aber das ChatGPT fängt ja an, sich was auszudenken. Und dann hat ChatGPT geschrieben, dass du da mal so warst und was darauf hinweist, dass er, also man spricht über dich ja hier, möglicherweise Erfahrung in diesem kulturell und spirituell reichen Gebiet gesammelt hat. Es ist eine beeindruckende Landschaft, eine tiefe, ist das richtig, buddhistische Tradition.
Und hinduistisch.
Also und hinduistisch und eine einzigartige Kultur. Es ist möglich, dass seine Reisen mit seiner Arbeit im Bereich der Facilitation, Moderation oder Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängen. Man merkt es, der Text, der ist sehr unscharf, es weiß wenig, aber ich nehme es mal als Anlass, das könnte man ja über dich lesen, dass du vielleicht da nochmal drei Worte zu sagst.
Also Nepal war eine sehr prägende Zeit und ich weiß auch rückblickend gar nicht, was für mich, also was tiefer geht. Die Faszination des Neuen, was ich dort erlebt habe, was auch so anders ist, das war auch mit einem Entscheidungsgrund, dahin zu fahren und nicht nach Ungarn oder Frankreich, weil es so anders ist, dass der Vergleich schwerer fällt. Also das Kontrastprinzip und da eben die Frage, ob es das andere ist oder das, was ich über mich gelernt habe, über uns hier gelernt habe, wie anders wir doch unterwegs sind. Und vielleicht so zwei, drei Beispiele auf der, also ich war dort auch an der Kathmandu University als Dozent und habe dort europäische Philosophie gelehrt. Und was mir dabei klar wurde, wie weit wir doch kulturell das Subjekt im Blick haben, also philosophiegeschichtlich. Und dass in Nepal alles im Kollektivismus aufgeht. Also das ist einfach erstmal was, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie sehr wir Individuen geprägt sind, während dort die Strömung eine andere ist. Und das Zweite, was für Moderatoren auch nicht unwesentlich ist, ich habe mir irgendwann von einem Schreiner eine Pinnwand selber bauen lassen und ein Whiteboard, weil das gab es alles nicht, Papier gab es auch nicht. Und das Schönste war, als wir eine Mehrpunktfrage gemacht haben, ist jemand schnell in den Beauty-Parlor gegangen und hat dort diese Klebepunkte, die man auf der Stirn, das Ticker, besorgen kann, ein 100er-Pack Klebepunkte besorgt. Und mit denen haben wir dann unsere Mehrpunktfrage durchgeführt. Also die Improvisationskunst, auch in schwierigen Situationen voranzukommen und Dinge möglich zu machen, das ist etwas, was ich dort also eindrucksvoll immer wieder erlebt habe. Und das Dritte, vielleicht auch das nochmal, ist, ich habe sehr gelernt, warten zu können. Das heißt, wenn heute mal ein Zug Verspätung hat oder ein Mensch Verspätung hat oder man im Stau steht, dann ist das etwas, wo ich sagen kann, die Kernkompetenz, die habe ich mir in Nepal oder in Kathmandu am Airport erworben. Und damals noch ohne, dass das Handy ständig neue aktualisierte Zeitangaben gemacht hat, sondern da saß man dann, hat gewartet und wenn der Flieger nicht kam, ist man am nächsten Morgen wiedergekommen.
Das ist das Schlusswort, besser kann es gar nicht sein, weil, also vielen Dank, Stefan, weil ich glaube, wir sehen uns hier auch nochmal. Also ich hätte viele Themen, die ich gerne mit dir vertiefen würde, aber ich glaube, so ist rund zu finden. Erstmal vielen Dank. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, was mir auch wirklich eine wichtige Angelegenheit ist, für mich ein Anliegen, weil für mich, weil ich auch da stark herkomme, bei aller Breite, die ich gerade versuche zusammenzubringen, auch zu untersuchen zum Thema Organisationsberatung. Ich halte das Thema Facilitation, Moderationskompetenz, Umgang mit Gruppen, aber auch zielorientierter Umgang mit Gruppen, also nicht Gruppendynamik als la polar, für eine Kernkompetenz in Organisationsberatung, wo dann mehr Dinge hinzukommen. Aber ich glaube, alles das, was du gerade beschrieben hast, also für mich in diesem Umgang mit diesen Gruppen, kann man vieles übertragen auf den Umgang mit Organisationen, auch auf den Umgang mit Menschen. Nicht eins zu eins als Schablone, aber als eine innere Grundhaltung, als eine Sichtweise. Insofern habe ich mich da bei allem, was du gesagt hast, gerade sehr wiedergefunden. Insofern nochmal auch daher danke an dich. Und ja, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.
Herzlich gerne.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?